Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Alles toll und Gewinner glücklich. Das war ja gerade das Fazit über die Veranstaltung des Deutschen Filmpreises gestern Abend im Berliner Palais am Funkturm. Wir wollen jetzt näher nochmal auf die Preisträgerfilme schauen und aber auch immer deuten und kritisieren, was sagen sie uns denn über den deutschen Film? Und vor allem wollen wir versuchen nochmal diesen Filmpreis besser zu begreifen. Welche Bedeutung hat er denn überhaupt für das deutsche Kino? Das mache ich gemeinsam mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
9 Lolas, wir haben es gehört, darunter bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, hat Andreas Kleinerts Film Lieber Thomas gewonnen. Abgeräumt, muss man ja wirklich sagen. War es denn auch für dich der künstlerisch aufregendste Film der letzten Kinosaison?
Naja, aus deutscher Sicht ganz sicher. Also was ich respektiere, ist, dass es jetzt nicht so eine konventionelle Nacherzählung einer Biografie ist, sondern es sind ja eher so Momentaufnahmen aus dem Leben von Thomas Brasch, dem Schriftsteller und dem Regisseur. Und das war ein bewegtes Leben. Und das ist so, ja, das silbrige Schwarz-Weiß hat mich sehr gefangen genommen. Es ist eine Annäherung an einen Getriebenen. Und dieser Film hat mir die DDR auch noch einmal anders erzählt. Also ich habe junge Frauen mit Kurzhaarfrisuren gesehen, wie John Sieberg sie trägt in Jean-Luc Godards Außer Atem. Mit Thomas Brasch lernen wir eine Jugend kennen, die so in den Tag hineingelebt hat. Und der Thomas Brasch hat sich ja auch selbst als Träumer bezeichnet. Und genau diese Form übernimmt der Film ja auch manchmal. Er driftet ab und bringt die Realität dann nochmal anders zum Vorschein. Wir lernen aber auch eine Persönlichkeit kennen, die sich überall gerieben hat, an den Staatsapparat der DDR, an der westdeutschen Kunstszene. Und was ich so respektiere, ist, dass so eine offene Erzählung ist, die uns einfach auch Platz lässt. Und das finde ich schon ziemlich selten im deutschen Kino. Und ich freue mich auch für dieses Comeback von Andreas Kleinert, der ja zeitgleich mit Andreas Dresen noch zu DDR-Zeiten eben an der Konrad-Wolf-Filmhochschule studiert hat, der viel Fernsehen in der letzten Zeit gemacht hat. Und wenn man jetzt Dominik Graf nimmt, wenn der ins Kino geht, dann sind das ja auch immer sehr experimentierfreudige Filme. Und genauso ist es jetzt bei Andreas Kleinert. Also vielleicht ist das Fernsehen doch manchmal eine ganz gute Experimentierstube. Und dann kann man auf der Leinwand so richtig zur Sache kommen.
Ich glaube, man muss das Fernsehen aber auch als Experimentierstube begreifen und nutzen. Ich glaube, da sind Licht und Schatten,
ja,
glaube
genau,
ich, auch
ja.
weit auseinander. Kommen wir dann nochmal vielleicht beim Stichwort respektabel, fand ich ja ganz interessant, dass du das so formuliert hast, zu den beiden anderen Hauptpreisträgern. Die bronzene Lola ging an Sebastian Meises Spielfilm Die große Freiheit. Die silberne dann Andreas Dresens Film Rabir Kurnaz gegen George W. Bush. Beides ja Filme, die schon Anerkennung vor allem auf internationalen Festivals, die auch mal wichtig für solche Filme sind, gefunden haben. Der eine in Cannes, der andere auf der Berlinale. Heißt das, der deutsche Film ist international super? Alles, wirklich alles toll jetzt?
Naja, ich würde mal sagen, deutsche Zeitgeschichte funktioniert doch immer, ne? Und genau darum geht es ja auch wieder bei Andreas Dresen und Sebastian Meise. Und was man diesen Film wiederum zugute halten kann, ist, dass sie ja doch auch versuchen, Formen auszuprobieren. Also Andreas Dresens Film ist ja auch eine Tragikomödie. Und mit Meltem Kaplan hat er da auch eine geeignete Schauspielerin gefunden, die das Temperament hat, wo die Kamera kaum mithalten kann. Andererseits ist es natürlich durch die Identifikation mit der Frau zu sehr Human Touch vielleicht gar nicht so. Der Film ist so ein bisschen entpolitisiert, aber er bewegt eben durch diese Frau, durch ihr Schicksal. Ja, und Sebastian Meises Film Die große Freiheit ist ja wiederum ein Gefängnisdrama, ein Kammerspiel und auch wieder deutsche Geschichte. Es geht um den Paragraphen 175. Die Alliierten haben Homosexuelle aus den Konzentrationslagern befreit, die dann wegen des Paragraphen direkt wieder in den Gefängnis gekommen sind. Und daraus macht eben Sebastian Meise auch Körperkino. Es geht um die jahrzehntelange Geschichte zweier Freunde, ja, auch um schwules Begehren im Gefängnis, wie es gelebt werden kann. Also man kann einfach so festhalten, drei Filme, dreimal Zeitgeschichte und doch drei verschiedene Formen. Das ist doch schon etwas, oder?
Aber ja, das ist halt die Frage. Ist das jetzt etwas oder wurde jetzt hier an diesem Abend das Beste ausgezeichnet? Oder wie würdest du das beschreiben? Wurde hier die Breite des deutschen Films abgebildet? Oder doch, wie es der Tagesspiegel heute schreibt, die Berliner Tageszeitung, eine gewisse Art von Monokultur?
Naja gut, die deutsche Geschichte funktioniert immer im Kino oder häufig, aber wie gesagt, hier finde ich es schon interessant, dass die Regisseure etwas anderes ausprobieren. Was mich schon jahrelang jetzt nervt, ist, eigentlich sollten doch bei den Nominierungen die ganze Bandbreite des deutschen Kinos abgedeckt werden. Gut, das tut man jetzt, wenn man in den kommerziellen Bereich geht. Also Wunderschön ist sicher eine leichte Komödie um Frauen, die gegen ihr Selbstbildnis so kämpfen. Gut gefilmt, 1,5 Millionen Zuschauer, gehört sicher nominiert. Aber wenn wir auf die andere Seite gehen, dann frage ich mich immer, boah, warum wird denn nicht mal das experimentierfreudige Kino, das avantgardistische genommen? Und das gibt es doch auch in Deutschland. Das gehört doch auch nominiert. Also nehmen wir doch Niemand ist bei den Kälbern, ein eigenwilliges Bäuerinnendrama oder der antikapitalistische Vampirkostümfilm Blutsauger oder Nico um eine Deutsch-Perserin in Berlin. Also das sind doch alles Filme, die immer so übersehen werden. Und dann, ja, Monokultur stimmt schon, wenn man uns sich noch die anderen nominierten Filme anschaut.
Jetzt wäre das so ein Kritikergemäkel, wenn das so ein Preis wäre, eben wie die Oscars oder die Césars in Frankreich oder die Goya-Preise in Spanien. Das sind ja Ehrenpreise, nicht wahr? Also das sind Preise, über die man sich freut, wenn man sie bekommt, wenn man damit geehrt wird. Nun ist es hier aber so, dass hinter dieser Lola, hinter dieser Statue immer auch Geld steckt. Deutsches Steuergeld, muss man da ja mal wirklicherweise sagen, wo die Branche sich das ja selbst so zuteilt. Ne? Und vor 10 Jahren, ja. Anke, vor ziemlich genau 10 Jahren hast du mit vielen Kolleginnen und Kollegen einen offenen Brief an die Akademie unterschrieben und auch verfasst, in dem ihr die Vergabemechanismen ja kritisiert habt. Ja? Vor allem wart ihr besorgt über die Vielfalt des deutschen Films, der sich dort nicht abzeichnet, gerade im Sinne einer finanziellen Förderung. 10 Jahre später jetzt, dein Fazit, es hat sich doch nichts geändert, oder?
Nein, es hat sich nichts geändert und damals hieß es eben auf dem offenen Brief von offizieller Seite eben immer wieder, das kann jetzt nur vom Innern der Akademie noch abgeschafft werden, die Mitglieder müssen sich auflehnen dagegen. Aber warum sollten sie sich denn auflehnen? Also für viele ist es doch eigentlich auch ein praktisches Geschenk, was man sich da machen kann. Man macht das Kreuzchen für die eigene Produktion und was mich bis heute nervt, Film ist eine Kunstform und wenn man Preise, also Subventionen vergibt, dann muss man darüber auch diskutieren und dann können nicht 2200 Mitglieder einfach darüber abstimmen. Und das finde ich einfach schade. Also ich habe gar nichts dagegen, dass die Jury bestimmt würde aus den Mitgliedern und Mitgliederinnen der Filmakademie. Da sind ja alle Gewerke vertreten. Das wären sicher ganz interessante Diskussionen, Gespräche. Aber warum nutzt man nicht diese Möglichkeit? Warum stimmt man ab und kommt dann immer wieder auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner?
Steckt hier auch vielleicht nicht so ein größeres Problem? Es sind ja am Ende, es ist viel Geld, aber am Ende sind es ja nur 3 Millionen und natürlich nur ein Teil der deutschen Filmförderung, die ja sehr stark föderal bei uns organisiert ist. Auch da wird ja die Kritik immer lauter, nicht wahr? Also wir sehen letztendlich bei dieser Lola immer wieder in gleichen Zyklen die gleichen Namen. Also quasi ein hermetischer Kreislauf, wo immer mal wieder jemand dran ist. Und wenn ich dann lese, dass junge Filmemacher wie zum Beispiel die Zürcher Brüder gerade eine Crowdfunding-Kampagne aufstellen müssen, um ihr neues Projekt zu finanzieren, fragt man sich natürlich, warum kriegen die Kinos, also Programmkinos von New York, Kapstadt bis Tokio füllen mit ihren Filmen, kein Geld und müssen quasi bei uns betteln, damit das nächste Projekt entsteht, während 2, 3 Namen auch immer wieder finanziert werden. Also hier ist doch irgendwie auch Spielraum für die Politik nochmal zu gucken. Alle müssen ja irgendwie an die Töpfe rankommen, oder?
Ja, vor allen Dingen wäre das doch auch eine Aufgabe der Deutschen Filmakademie. Ich frage mich sowieso, was die Deutsche Filmakademie jenseits der Verleihung des Deutschen Filmpreises macht. Also das müsste doch auch diskutiert werden. Wie kommt der Nachwuchs an das Geld? Wie kommen andere, also das andere Kino an das Geld? Wie könnte man überhaupt die ganze Filmförderung, das föderale System umgestalten? Also wann hört es einfach auf, dass von bestimmten Regisseuren das immer abgenickt wird. Das sind sicher alles interessante Diskussionen und da ist jetzt Claudia Roth auch herausgefordert und kann nicht einfach sich darauf zurückziehen, wie wir eben gehört haben, oh, das war ja ein toller emotionaler Abend. Weil wenn wir sehen, welche Filme international aus Deutschland laufen, dann ist es ja doch wenig und da muss wirklich was dran getan werden. Und was du gerade gesagt hast, Patrick, das finde ich eben gerade wichtig. Dieses andere deutsche Kino, das funktioniert ja auch auf Festivals. Da können wir auch Angela Schanelek oder Christian Petzold nehmen. Also dieses Kino, was außen eigentlich sehr respektiert wird, wird von innen eben weniger respektiert. Und da könnten sich auch mal die Mitglieder und Mitgliederinnen der Filmakademie fragen, warum sie so Schwierigkeiten haben mit diesem Kino.
Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, was dieser Preis nach außen wirken könnte, nämlich auf die große Frage dieser Sendung. Zumindest, wo ist das Publikum? Denn der Gewinnerfilm von Andreas Kleinert, Lieber Thomas, der hat kaum 60.000 Zuschauer erreicht, ja? Und die Lola für den publikumsstärksten Film mit 1,7 Millionen Besuchern ging an einen Kinderfilm, was ja okay ist, aber letztendlich bleibt das Publikum weg. Und ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die Akademie sich da wirklich auch engagiert. Also es ist ja quasi der Dachverband der deutschen Filmbranche. Und ich habe immer so das Gefühl, dass in der letzten Zeit zumindest der Schwarze Peter immer so ein bisschen auf die Kinobetreiber und die Verleiher geschoben ist.
Ja, das finde ich auch. Und ich würde die an der Stelle der Filmakademie auch mehr ins Boot holen und mehr auch Veranstaltungen gemeinsam machen. Also warum tourt jetzt die Deutsche Filmakademie nicht mit dem ganzen Film nochmal durch ganz Deutschland? Ich weiß, in Berlin gab es die nominierten Filme nochmal zu sehen. Aber warum macht man das nicht noch alles viel offensiver? Und wenn ich mir jetzt die Webseite von der Deutschen Filmakademie anschaue, da passiert so wenig. Also da gibt es dann irgendwelche Gespräche, das heißt dann, Meet Other Directors, und dann geht es auf einmal um The Power of the Dog. Also da geht es dann auf einen Film von Jane Campion, anstatt einfach zu schauen, was gibt es denn in Deutschland für Stoffe? Warum kann man in Deutschland kein Genre-Kino machen? Und. Also ich sehe da so viele verpasste Chancen, tätig zu werden. Und es bleibt eben dann immer wieder bei dieser Verleihung.
Anke Lewicke, über die vielen Baustellen und den Zustand der Filmakademie und auch die Strukturdefizite des deutschen Kinos. Vielen Dank.